my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Kim Tuivivo
und Dominik Plersch. Im ersten Beitrag stellen wir den Bühlerzeller Künstler und Dozenten der Haller Kunstakademie Rolf Nickel vor. Miro Ruff sprach mit ihm für Fokus Südwest über seine Radierungen. Er stellt diese nicht auf die übliche Weise her, sondern nutzt hierfür einen Winkelschleifer. Im zweiten Beitrag berichtet Miro Ruff von der Schubachburg und deren Angebot während der Weihnachtszeit. Er sprach mit Jürgen Sandmann, dem Leiter des Tagestreffs. Doch zunächst die Nachrichten.
Stuttgart. Für die zweite Tranche des G9 Schulversuchs liegen dem Kultusministerium nun die Anträge vor. Danach haben sich 48 Schulträger um das neunjährige Gymnasium beworben. Insgesamt wollen 52 Schulen ein Abitur nach 9 statt nach 8 Jahren anbieten. Das Kultusministerium wird aus den Bewerbungen 22 Modellschulen bestimmen. Diese können dann zum kommenden Schuljahr mit einem neunjährigen Zug starten. Die endgültige Auswahl und Bekanntgabe dieser 22 Schulen erfolgt Anfang nächsten Jahres, rechtzeitig vor dem Anmeldetermin an den weiterführenden Schulen. Laut Kultusministerin Waminski-Leithäuser komme das Ministerium mit diesem G9 Schulversuch dem Wunsch vieler Eltern und Schüler nach. Die Antragszahl zeige, dass auch viele Schulträger eine Auswahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 schaffen wollen. Die Ministerin betonte aber, dass die inhaltliche Grundlage des neunjährigen Abiturs dieselbe ist wie die des achtjährigen. Beide orientierten sich am Bildungsplan von 2004. Da es sich bei dem neunjährigen Zug um ein zusätzliches Angebot handele, sei von einer Weiterentwicklung zu sprechen, nicht von einer Rückkehr zum früheren neunjährigen Gymnasium.
Stuttgart. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum NBW-Deal will seine Arbeit fortsetzen. Dabei sollten die Untersuchungen laut ursprünglichem Zeitplan jetzt abgeschlossen sein. Doch das Gremium wartet noch immer auf Akten der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Erst wenn diese den Parlamentariern komplett vorliegen, könne überhaupt weitergearbeitet werden. Der Landtag müsse dem veränderten Zeitplan aber noch zustimmen, teilt der Vorsitzende des Ausschusses, der CDU-Abgeordnete Ulrich Müller, mit. Das Gremium benötige für die Einsichtnahme und Auswertung ausreichend Zeit, betonte Müller. Deshalb sei es auf jeden Fall erforderlich, dass es seine Arbeit im kommenden Jahr fortführe. Der ursprüngliche Zeitplan konnte laut Müller insbesondere deshalb nicht eingehalten werden, weil der Untersuchungsausschuss abwarten müsse, bis die Dokumente der Staatsanwaltschaft in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Der Ausschuss habe sich deshalb auf eine Verlängerung seiner Tätigkeit verständigt. Ein neuer fixer Endtermin sei noch nicht festgelegt worden, so Müller. Erst wenn die Akten ausgewertet seien, werde sich zeigen, ob eine Befragung weiterer Zeugen oder eine erneute Befragung bereits gehörter Zeugen erforderlich ist. Aus diesem Grund habe der Ausschuss vorerst auch keine weiteren Sitzungstermine festgelegt.
Stuttgart. Die Zahl der Erwerbstätigen im Land ist im dritten Quartal gestiegen. Dies teilte das Statistische Landesamt in dieser Woche mit. Insgesamt gibt es im Land 5,8 Millionen Arbeitsplätze. Die Zahl stieg um 72.000 an, also um 1,3%. Allerdings, die Krise macht sich auch hier bemerkbar. Der Zuwachs von 1,3% fiel deutlich verhaltener aus als noch im ersten und zweiten Quartal. Damals waren es 1,7 bzw. 1,5%. Wie das Statistische Landesamt feststellt, präsentierte sich der Arbeitsmarkt im Südwesten dennoch in robuster Verfassung. Aktuell lag der Südwesten nach Berlin, Hamburg und Bayern auf Platz 4 im Bundesländerranking. Die Spannweite des Arbeitsplatzzuwachses reichte dabei von minus 0,9% in Sachsen-Anhalt bis plus 2,4% in Berlin. Bundesweit nahm die Zahl der Arbeitsplätze im dritten Quartal lediglich um 0,9% zu.
Stuttgart. Stuttgart ist Standort des neuen SWR-Sinfonieorchesters. Das fusionierte Orchester wird ab 2016 seinen Standort in Stuttgart haben. Das hat der Rundfunkrat des Senders in dieser Woche entschieden. Der Oberbürgermeister von Stuttgart, Dr. Wolfgang Schuster, begrüßte diesen Entschluss naturgemäß. Er sagte, der Rundfunkrat habe eine gute Wahl getroffen. Das Orchester finde in der Landeshauptstadt hervorragende Möglichkeiten, seine künstlerische Arbeit zu entfalten. Stuttgart punkte insbesondere durch die Liederhalle, die als idealer Probe- und Auftrittsort eingestuft wurde. Der Entscheidung vorausgegangen war das einstimmige Votum einer unabhängigen Fachkommission. Nach Meinung des Oberbürgermeisters sei der Entschluss zudem eine weitere Stärkung des Kulturstandorts Stuttgart. Immerhin sei Stuttgart im Sommer als Deutschlands Kulturhauptstadt ausgezeichnet worden. Bei einem Vergleich des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts sei Stuttgart auf Platz 1 gelandet. Gründe dafür waren unter anderem die bundesweit beste Kulturinfrastruktur und die höchste Kulturnachfrage.
Stuttgart. Ministerpräsident Kretschmann hält am Kabinettbeschluss zum Kostendeckel fest. Für die Landesregierung gelte er weiterhin unverändert, sagte Kretschmann in dieser Woche. Der Kabinettbeschluss besagt, dass sich das Land nicht an Kosten für Stuttgart 21 beteiligen wird, die über 4,5 Milliarden Euro hinausgehen. In dieser Woche wurde allerdings bekannt, dass mit Kosten von womöglich 6,8 Milliarden Euro gerechnet werden müsse. Kretschmann erwartet von der Bahn, dass sie die Mehrkosten übernimmt. Immerhin handele es sich dabei um Planungsfehler der Bahn, teilte der Ministerpräsident mit. Es sei für die Landesregierung eine Selbstverständlichkeit, dass der Verursacher auch die Mehrkosten trage. Zur Wirtschaftlichkeit des Projekts Stuttgart 21 äußere sich die Landesregierung hingegen nicht. Kretschmann meinte, die Wirtschaftlichkeit sei Sache der Bauherren des Projekts, also der Deutschen Bahn AG, und der Eigentümerin, also Bund und damit Bundesverkehrsminister Ramsauer. Soweit die Nachrichten. Nach etwas Musik geht es hier bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk weiter mit dem Interview mit dem Künstler Rolf Nickel, geführt von Miro Ruff.
Akademie Rolf Nickel stellt seine Radierungen in Sigmaringen aus. Seine Werke sind das Resultat eines dreimonatigen Radierstipendiums im Atelier im dortigen alten Schlachthof. Nickel behandelte die Radierplatten mit einem Winkelschleifer, auch Flex genannt. Trotz des robusten Werkzeugs entstanden Drucke von größter Genauigkeit und Schärfe. Die Radierungen werden auch noch plastisch. Immer dann, wenn er aus seinen Drucken Kegel formt, Löcher hineinschneidet oder sie übereinander hängt. Miro Ruff sprach mit Rolf Nickel nach der Vernissage über das Stipendium, seine Werke und die Gemeinsamkeiten von Hirnforschung und Kunst. Die Ausstellung Radiermontagen, raumgreifende Drucke ist noch bis zum 30. Dezember im Alten Schlachthof in Sigmaringen zu sehen. Weitere Informationen unter www.schlachthof-sigmaringen.de.
Ja, Herr Nickel, heute wurde Ihre Ausstellung eröffnet, raumgreifende Drucke. Das sind die Ergebnisse eines Stipendiums. Wie kam es eigentlich dazu und was waren die Rahmenbedingungen von dem Stipendium?
Also so ein Werksaufenthalt, das beinhaltet, dass man da halt wohnen kann und arbeiten kann. Also da gibt es ein Atelier, in dem Fall halt eine Druckerwerkstatt mit einer Druckpresse. Und hier in Sigmaringen war noch zusätzlich also große räumliche Möglichkeit, wo ich mich ausbreiten konnte.
Jetzt vielleicht für die Zuhörer, was ist genau eine Radierung? Wie läuft das technisch ab? Mhm. Und wie haben Sie das jetzt in der aktuellen Ausstellung weiterentwickelt oder Ihre eigene Note dazu gegeben?
Also Radierung ist eine klassische Drucktechnik, und zwar Tiefdruck. Das bedeutet, die Tiefen, also die eingeritzten Stellen, werden abgedruckt im Vergleich zum Hochdruck, zum Beispiel Holz- oder Linolschnitt oder jeder Stempel, wo die höheren Flächen abgedruckt werden. Und da habe ich halt jetzt versucht, also normalerweise habe ich mich nicht größer mit Radierung beschäftigt seither. Und da bot halt jetzt dieser Werksaufenthalt genau die Möglichkeit und habe dann versucht, das, was auch sonst in meiner künstlerischen Arbeit wichtig ist, das jetzt auf die Radierung anzuwenden. Und das bedeutet halt, dass ich da auch etwas unorthodox umgegangen bin. Also habe Sachen gemacht, die eigentlich in der Radierung heilig sind. Also dass man zum Beispiel Formen, Binnenformen rausschneidet. Also da geht praktisch dieser klassische Prägerand verloren, solche Dinge. Oder dass sich das auch richtig in Raum entfaltet mit Arbeiten, die dann mehrere Meter, also bis zu 5-6 Meter groß und auch tatsächlich plastisch. Also die stehen dann von der Wand ab. Ja, und haben Schattenbildung und Überlagerung, was ist vorne, irgendwas ist dahinter. Ja, das sind so, ja, also sowas kannte ich auch nicht, dass man so mit Radierung umgehen kann. Und das hat mich halt interessiert. Und da habe ich damals so Tests gemacht in der ersten Woche und gemerkt, da kann ich mehrere Sachen probieren. Und zwei von diesen Ideen habe ich jetzt richtig ausgearbeitet und dann auch gleich gemerkt, dass mir das Spaß macht, und wenn man dann so einen Moment erwischt und dann läuft es auch gut, dann kommt auch was dabei raus.
Ja, das wäre die nächste Frage. Wie muss man sich den Arbeitsprozess vorstellen? Geht man da mit irgendeinem Plan in das Stipendium rein oder ergibt sich da was, oder Wie muss man sich so einen Tag vorstellen? Ja, hat man dann schon konkret was vor Augen oder ergibt sich das alles?
Ja, also ich hatte schon, wie gesagt, so ein paar Ideen, dass ich halt das, was ich in meiner normalen, also Malerei und zeichnerisch, dass ich so, und das sind ja auch Sachen, die sich dann weitläufig auch in Raum entfalten, bis hin zu ganzen Räumen, dass ich das versuche auch in die Radierung umzusetzen. Und wie gesagt, hatte da schon einige Ideen, und so bin ich auch nach Sigmaringen hin. Allerdings noch nicht, ich wusste gar nicht, ob das dann technisch möglich ist, weil zum Beispiel, um so große Formate zu machen, da hatten wir ja schon mal das Manko, dass die Presse entsprechend zu klein ist. Also die hat eine Breite von 70 und eine Länge, wo man vielleicht auf 90 kommt, ja, was man drucken kann, und dann muss man sich halt was einfallen lassen, wie man dann da damit umgeht. Also bestimmte Ideen waren da, aber das dann technisch umzusetzen, das war dann das, was ich halt hier machen konnte und wo dann auch so jetzt funktioniert hat, dass ich damit zufrieden war.
Ich würde noch kurz auf die Biografie eingehen von Ihnen. Sie waren ja zuvor in der Hirnforschung auch aktiv oder haben dort gearbeitet. Ja. Jetzt sind Sie freischaffender Künstler. Wie kam es zu dem Schwenk oder wie hat sich das auch vielleicht gegenseitig beeinflusst?
Ja, ich denke, es ist gar nicht so arg unterschiedlich, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, Forschung und Kunst. Was mich da dann ein bisschen gestört hat, ist, glaube ich, dass es mehr in so eine Richtung geht, wo man dann immer noch wieder was in noch ein kleineres Detail, besonders wenn es sich jetzt ums Hirn handelt, dann, also meine Abteilung, wo ich da gearbeitet habe, das hatte mit einem ganz winzigen Hirnteil, paar Millimeter groß zu tun. Und selbst dann die Leute dort hatten dann einen größeren Überblick, also andere Hirnfunktionen schon gar nicht mehr so den Zusammenhang. Und bei der Kunst gefällt mir das, dass es genau, oder denke ich jedenfalls, dass es genau um das geht, um dieses Gesamte, ja, dass man da halt nicht ja, nur an so einem Detail ist, sondern wieder was Allgemeingültiges, was Gesamtes packen will.
Abschließende Frage, wie sehen Sie die Kunst 2012 und wie wird sie sich vielleicht auch in Zukunft entwickeln?
Oh je, also so denke ich gar nicht. Also ich bin eher so ein Mensch, wo das, was gerade passiert, das, da bin ich dran. Und irgendwie groß zu überlegen, was kommt jetzt morgen oder ja, in der Zukunft, ja, interessiert mich eigentlich so gar nicht. Also, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt da irgendwie mit der Zukunft nicht klarkäme oder so, sondern ich bin halt nicht so, dass ich da jetzt Sachen groß vorplan. Was ich auch eigentlich inhaltlich für die Kunst wichtig finde. Also klar, man braucht irgendwie ein Ziel, aber man darf da nicht so fest dann an sowas, an so eine Planung festhalten, sonst wird es nichts. Also man muss dann auch immer wieder auf dem Weg dahin offen bleiben. Ja, und ja.
Rolf Nickel, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.
die Schubachburg. Ein Tagestreff für arme Menschen mit und ohne Wohnung ist für viele Menschen eine zentrale und unentbehrliche Anlaufstelle. Warum genau? Das erzählt der Leiter des Tagestreffs, Jürgen Sandmann, im Interview mit Miro Ruf für Fokus Südwest. Sein Kollege Oliver Klein, Sozialarbeiter in der Beraterstelle, erzählt über die Aktivitäten der Einrichtung zur Weihnachtszeit. Ebenso betont er die Wichtigkeit von Spenden und freiwilliger Mitarbeit, ohne die Schubach nicht existieren könne. Es kann auch ein Bundesfreiwilligendienst oder ein freies soziales Jahr im Hause abgeleistet werden. Beide Gesprächspartner wünschen sich, dass das Thema Armut und Obdachlosigkeit nicht nur zur Weihnachtszeit in den Medien Konjunktur hat. Denn auch im Rest des Jahres sind diese Phänomene aktuell. Längst sei Armut kein Randphänomen in unserer Gesellschaft, so Sandmann.
Herr Sandmann, zu Anfang vielleicht die Frage, was ist die Schubachburg und welche Aktivitäten finden im Haus konkret statt?
Ja, den Tagestreff Schubachburg gibt es seit Dezember 1993 und ist damals gegründet worden vom Freundeskreis Bürger ohne Wohnung und der Erlacher Höhe Hohenlohe Franken. Die Schubachburg hat jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet und ist einfach ein Tagesaufenthalt für Menschen mit und ohne Wohnung. Wir bieten günstige Getränke an und mittags um 12 Uhr bieten wir ein Mittagessen an, was ermäßigt nur 1,50 Euro kostet und Verdiener zahlen nur 2,50 Euro. Man kann sich bei uns aufhalten, soziale Kontakte pflegen, Zeitung lesen, Fernsehen. Diese Dinge. Ganz wichtiges Angebot bei uns ist auch unsere Waschküche, denn viele Menschen wohnen doch in sehr einfachen Verhältnissen und gerade Wohnungslose und arme Menschen haben oft nicht die Gelegenheit, zu Hause eine Waschmaschine zu haben und die können dann bei uns auch die Waschküche nutzen, duschen und die Wäsche pflegen.
Zwecks des Interviews hatte ich Sie telefonisch kontaktiert und da kam von Ihnen gleich eine Reaktion, sage ich mal, nach der Art, die Medien melden sich mal wieder zur Weihnachtszeit, wenn es draußen kalt ist und die ersten Spendengalas laufen, aber sonst ist von den Medien zu dem Thema Armut oder Obdachlosigkeit relativ wenig die Rede vom Rest des Jahres. Haben Sie solche Erfahrungen auch selber gemacht, dass sich das dann nur konzentriert über Weihnachten, dass man sich dafür interessiert oder was wollen Sie noch zu dem Thema sagen?
Ja, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass das Thema eben gerade in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit stattfindet, aber dass ansonsten die Armut und das Elend, was es auch bei uns in unserer reichen Bundesrepublik Deutschland gibt, das ganze Jahr über eigentlich sehr vernachlässigt wird. Und ich bin sehr bestürzt darüber, dass die Schere zwischen Arm und Reich bei uns immer noch weiter auseinandergeht. Und wir sehen auch bei unseren Besucherzahlen, dass allein in die Schubachburg, was ja auch ein Zeichen ist, zu uns in die Schubachburg kommen im Sommer wie im Winter täglich 35 bis 40 Personen. Und es ist im Sommer genauso wie im Winter. Nur die Verweildauer im Winter ist natürlich länger. Das heißt, die Leute halten sich im Winter länger im Tagestreff auf. Aber die Anzahl ist fast identisch.
Trotzdem die Frage, was passiert zu Weihnachten in der Schubachburg? Gibt es da besondere Aktivitäten, weil gerade die Menschen, die dort vielleicht hinkommen, halt nicht den familiären Kreis haben wie andere?
Ja, also gerade zu Weihnachten versuchen wir in der Schubachburg mit den Leuten, die in der Notunterkunft sind oder in der Beratungsstelle sind oder in den Tagestreff kommen, auch Weihnachten schön zu gestalten, dementsprechend Weihnachten als ein Fest zu feiern. Und deshalb wird es an Weihnachten auch eine Spezialaktion geben. Also es gibt es jedes Weihnachtsfest, dass wir mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen zusammen für die Besucher ein spezielles Festessen veranstalten. Als besonderes Highlight kommt immer der Oberbürgermeister und bringt dann gespendetes Essen mit. Das heißt, er bringt quasi ein Spanferkel mit, was dann die Leute bekommen. Das ist ein großes Highlight für die Leute. Nicht nur deswegen, weil es da ein tolles Essen gibt, sondern schon, weil es auch um das Thema Wahrnehmung geht, wahrgenommen zu werden und dass da auch die Stadt, ein Oberbürgermeister, Anteil nimmt. Und dann ist dieser Tag sehr schön und festlich gestaltet mit noch kleiner Weihnachtsandacht. Natürlich gibt's auch kleine Geschenke, die wir durch Spenden bekommen. Das heißt, wir sind fleißig unterwegs, Spenden einzusammeln für Geschenke an Weihnachten. Und an Weihnachten und den Weihnachtsfeiertagen sind auch die Getränke und das Essen frei für die Gäste. Das heißt, man spürt so ein bisschen, da ist was Besonderes.
Das führt mich zur nächsten Frage, Thema Spenden. Also jetzt wird ja auch zum Teil vom Essen, wird Teil gespendet. Aber was können Hallo Bürgerinnen und Bürger konkret noch tun, um sich vielleicht einzubringen, auch über die Weihnachtszeit hinaus?
Also wir freuen uns natürlich sehr und die Schubachburg existiert eigentlich in dieser Form nur, weil wir sehr gute Spenden bekommen. Also zum einen bekommen wir Lebensmittelspenden von Marktbeschickern, wir bekommen von einem Haller Bäcker Lebensmittelspenden, wir bekommen von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Fleischspenden. Das ist ganz zentral für den Betrieb der Schubachburg. Und sie hört sich immer ein bisschen blöd an, aber die Schubachburg kann man auf verschiedene Weise unterstützen, auch über Weihnachten hinaus. Zum einen freuen wir uns immer über Leute, die sich in irgendeiner Form ehrenamtlich engagieren. Sei es jetzt angefangen von in der Küche mithelfen oder zu sagen, ich komme einmal im Monat vorbei oder komme einmal vorbei und koche und helfe kochen oder am Tresen Unterstützung für die Leute zu bieten. In die Schubachburg kommen und sich zu interessieren für die Menschen. Das sind so diese persönlichen Dinge. Und man muss es sagen, wir sind auch immer auf finanzielle Spenden angewiesen, weil diese Arbeit nicht so auskömmlich finanziert ist, dass wir sagen können, das ist ein Selbstläufer. Deshalb ja, ist es für uns ganz zentral, dass wir für die Schubachburg auch Spenden einnehmen, um das Personal dort beschäftigen zu können.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Moderation und Redaktion Kim Tovivo, Dominik Blersch, Miro Ruff und Ute Bartels.